Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Episode bei The Dip. Drei Mikros, drei Meinungen, sieben spannende Finanzthemen mit Erichsen, Hell und Bautzus. Hi. Ja, Lars Sebastian, auch mit dieser Episode haben wir wieder uns ganz bescheidene Ziele gesteckt, wollte ich eigentlich sagen. Und zwar werden wir mit dieser Episode eine Delle ins Universum einschlagen. Ja, hat ja damals auch ein gewisser Steve Jobs kundgetan. Und ich fange mal mit einer wirklich phänomenalen Frage an euch zwei gerichtet. Habt ihr eure Altersvorsorge eigentlich schon in trockenen Tüchern? Oder müsst ihr den Riester noch besparen?
Lars, bei dir ist es akuter.
Warum holen wir denn zuerst auf mich? Weil ich schon so nah dran bin oder weshalb?
Naja, du stehst im Abgrund am nächsten.
Das stimmt, ja. Das merke ich jeden Morgen. Da gucke ich tief rein und sage, hoffentlich wird es diesmal in dieser Kelch noch an mir vorübergehen. Ja, in trockenen Tüchern. Das kommt ja sehr darauf an, was für Bedürfnisse man hat. Aber wenn ich mir das einigermaßen richtig ausgerechnet habe, dann und ich mich einschränke, ja, das vielleicht auch mal ein Vier-Sterne-Hotel oder sowas, dann müsste es gehen. Aber ehrlicherweise, das ist jetzt nicht, wenn mich jetzt einer fragt, ich bin nicht der Vorsorgetyp gewesen, ganz, ganz lange nicht. Ich habe mir mehr darum Gedanken gemacht, wo ich investieren möchte. Und das ist dann automatisch irgendwann zur Altersvorsorge geworden. Also es ist nicht so richtig der Versicherungstyp. Aber ich sage mal so, wenn wir es so pauschal beantworten, in trockenen Tüchern, ja, also ich müsste jetzt ganz viel Unsinn machen, damit sie wieder feucht werden. Insofern geht schon. Geht, aber ich meine Güte, noch 15 Jahre bis zur Rente, zur gesetzlichen, da muss ja auch der Großteil stehen. Oder Sebastian, bei dir sind es ja nochmal 10 mehr.
Ja, ich habe ja noch Zeit, aber ich muss sagen, ich bin schon immer so der Altersvorsorgetyp. Also jetzt nicht im klassischen Sinne, dass ich sage, ich mache mir eine Versicherung, aber da fällt der Lars vorne Kopf über.
Oh, Langeweile, ich bin der Altersvorsorgetyp.
Ja, hallo? ja, du musst es ja so sehen, weißt du, ich bin ja schon immer Unternehmer und da hast du natürlich auch, als Unternehmer kannst du dich ja auch von diversen Zwangsabgaben befreien lassen, aber hast natürlich hinten raus dann auch nirgendwo eingezahlt. Und dann ist es natürlich so, dass du dich schon kümmern musst. Und deswegen war es bei mir immer so, dass ich natürlich sage, mir macht ja Investieren riesen Spaß. Und ich würde jetzt auch nicht aufhören, wenn ich sage, um deine Frage zu beantworten, Timo, also ich würde schon sagen, dass ich da auf einem guten Weg bin, auch wahrscheinlich schon, dass ich sagen könnte, okay, das ist abgeschlossen, aber mir macht es einfach Spaß, das, was ich mache. Also ich hatte mal gesagt, das ist für mich bezahlte Selbstverwirklichung und mir macht Spaß, einfach zu investieren und zu schauen, wie du Geld investierst und es wird mehr oder welche Strategien du anwenden kannst. Aber wenn du Unternehmer bist oder auch wenn du selbstständig bist, dann musst du dich eh selbst um dein Zeug kümmern. Und dann musst du dich mit dem Thema Altersvorsorge in der einen oder anderen Variante sowieso auseinandersetzen. Und da ich jetzt nichts groß von externen Altersvorsorgestrategien halte, also irgendwelchen Riester-Renten, nehme ich es lieber selber in die Hand. Aber auch mit allen Konsequenzen natürlich. Also wenn ich es hinterher verbock, dann brauche ich mich auch nirgendwo beschweren.
Okay, also ich fasse zusammen. Ihr beide seid eigentlich finanziell durch. Ich bin wahrscheinlich der Einzige in dieser Runde, der tatsächlich noch arbeiten muss. Und ja, meine Altersvorsorge ist tatsächlich dieser Podcast hier. Bei mir sind es noch 25 Jahre, also ihr habt das große Vergnügen, mit mir noch weitere 25 Jahre Woche für Woche bei The Dip aufzunehmen. Das sind, wie viele Folgen sind das? 2500? Nee, mehr. Ich kann nicht Kopf rechnen, siehst du?
Ja, das sind mehr. Das wird naja, fast 3000 wahrscheinlich. Das wird noch ein bisschen Spaß machen mit dir, ja. Es muss Spaß machen.
Ja gut, muss Spaß machen, ne? Es muss unbedingt Spaß machen, jetzt habt gefälligst Spaß.
Es muss sich mit der Lotion einreiben.
Aber Spaß hattet ihr jetzt neulich mal ohne mich? Was war da los?
Ja, dann sei doch einfach mal Experte für irgendwas, dann lade ich dich auch ein.
Geht schon los.
Bist du doch.
Letzte Woche, du weißt ja, mein Gehirn, also ich gehe auf die 50 zu, gedanklich, also im Kopf bin ich schon eigentlich um die 80 und ja, Experte bin ich auch nicht für irgendwas.
Doch, du bist Jens Jeremies. Du, das habe ich dir schon mal gesagt. Du bist derjenige, der richtig abräumt.
Nein,
dem werden keine Meisterschaften gewonnen.
Jens Jeremies sieht viel, viel besser aus als ich und ist wahrscheinlich auch viel klüger als ich.
Ja, ja, trotzdem. Du bist unser Jens. Ja, gut, also. Alles da, nee, das passt schon.
Jede Mannschaft also braucht ein Maskottchen. Genau. Nee, also zurück auf das eigentliche Thema. Ihr zwei habt einen Podcast zusammen aufgenommen, ohne mich.
Passt sehr gut zu deiner Frage am Anfang. Mal ganz ernsthaft, ist das nämlich etwas, was nach wie vor meine eigene Geldanlage durchaus beschäftigt, genau das, worauf ich Lust habe. Das heißt also, ich bin noch nie nach Schema F vorgegangen, was ganz klar keine Empfehlung ist. Insbesondere dann, wenn man sagt, ich möchte mich mit Geldanlage, mit Altersvorsorge gar nicht beschäftigen, weil ich habe viel spannendere Hobbys und ich glaube, es gibt eine ganze Menge, dann sollte man das schon ganz möglichst systematisch angehen. Das ist bei mir selbst auch nicht immer der Fall. Ich mache einiges nicht, was man vielleicht machen sollte, einfach weil ich keine Lust habe, mich damit zu beschäftigen. Unter anderem stören mich meine eigenen Immobilien, die ich besitze, die im Wesentlichen bezahlt sind, aber mir dennoch kein Kummer bereiten, aber Mühe. Ja, ich muss Nebenkostenabrechnung machen, ich muss diese unsägliche Digitalisierung der Finanzämter, an denen habe ich teilgenommen. Also ich muss Grundsteuern bezahlen, ich muss alles Mögliche, ich muss Handwerker rufen, das eine Haus ist auch noch ziemlich alt und so weiter und so fort. So, und dann kann man natürlich auch mal die Frage stellen, vielleicht gibt es ja auch einige Gründe, die rational dafür sprechen, nicht in Immobilien investiert zu sein. Vielleicht betrachten wir das Ganze ja sogar zu emotional. Und da fiel mir der Punkt ein, ja, spätestens bei der selbstgenutzten Immobilie ist das ganz sicher so. Dann wird der Handlauf mal doch ein bisschen hochwertiger genommen, dann soll es die Küche sein. Ob das eine wirklich rentable Geschichte ist oder nicht einfach nur eine riesige Sparbüchse mit schlechter Verzinsung, da dachte ich, da frage ich doch mal den Experten, den ich kenne, weil ich weiß, er hat ein Portfolio, handelt auch mal rein, handelt auch mal raus. Und das war eben der Sebastian. Deswegen habe ich ihn eingeladen. Genau zu der Frage, macht das alles noch Sinn? Jetzt mal ernsthaft, der Staat wird garantiert durchgreifen. Ja, der braucht mehr Geld. Selbst Warren Buffett hat den Gedanken, die USA müssen sich das Geld holen, die sind hochverschuldet. Darüber haben wir gesprochen, ich glaube ungefähr 40 Minuten. Die Podcast-Folge ist schon oben. Sie ist am letzten Donnerstag für uns also, kleiner Spoiler, für uns heute live gegangen. Und mein Aufruf, wer dieses Gespräch nicht verpassen möchte, der kann sich's jetzt noch anhören.
Richtig. Wir packen den Link mal unten rein, würde ich sagen, in die Shownotes. Und wir sind auch relativ tief eingestiegen, Lars und ich, weil wir auch die steuerlichen Aspekte mal angeschaut haben. Du bist ja in Deutschland gerade mit einem Eigenheim ziemlich, also als Selbstnutzer, sehr, sehr benachteiligt, außer in einer einzigen Situation. Da muss man aber dann natürlich sich auch dafür entscheiden. Aber dann ist Deutschland da wieder eine Art Eldorado, wenn man da wirklich sich dafür entscheidet. Aber wir haben uns natürlich auch angeschaut, welche anderen steuerlichen Vorteile gibt es für Vermieter. Oder wie Lars gesagt hat, wir haben natürlich über die diversen Nadelstiche gesprochen, die Politiker jetzt dann anwenden können, um einfach an mehr Geld zu kommen steuerlicherseits. Und das sind Immobilien natürlich. Jetzt mal ohne das böse Wort Enteignung reinzunehmen, aber es gibt mildere Mittel in Anführungsstrichen, die da in den nächsten Jahren garantiert noch kommen werden. Also absolut hörenswerte Folge.
Cool. Also ich würde sagen, erstmal diese Episode hier zu Ende hören und dann direkt rüber zu Erichsen Geld und Gold mit der Sebastian Hell Episode über Immobilien. Und jetzt kommen wir nach 8 Minuten 50 roundabout tatsächlich zu unserer Themenvorstellung. Worüber reden wir heute? Wir reden über das Altersvorsorgedepot, das die Ampel bald beschließen möchte. Wir haben die allerbeste Aktie für Anfänger im Gepäck. Wir reden über ein großes Comeback. Sebastian klärt uns auf, wer denn da zurückkommt und auch warum. Dann haben wir wie immer eine Hörerfrage im Gepäck. Sollte man aufgrund der niedrigen Einlagensicherung auf mehrere Broker diversifizieren? Dann habe ich eine Frage mitgebracht, die das Thema Finanzcommunity tangiert. Und zwar das Ende der Grabenkämpfe, der, böses Wort, Glaubenskriege, in Anführungszeichen natürlich zu verstehen. Wie ich das meine, worauf ich hinaus will, werde ich auf jeden Fall nachher erläutern. Dann hat Lars einen Megatrend mitgebracht, wo er aber sagt, Vorsicht, das wird ein wirklich, wirklich großer Megatrend. Und wir haben eine möglicherweise unterbewertete KI-Aktie mit dabei. Und wenn ihr, liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, möchtet, dass wir auch mal ein Thema von euch behandeln, unsere E-Mail-Adresse lautet buy-the-dip.de. Wir freuen uns auf jeden Fall über eure Zusendung. Und jetzt direkt rein ins erste Thema, Altersvorsorge. Ich habe neulich ein relativ breit rezipiertes Interview geführt mit Florian Tonka von der FDP. Der ist Staatssekretär im Bundesfinanzministerium und ist sozusagen die rechte Hand von Christian Lindner. Und der hat mir da exklusiv verraten, dass die Ampelregierung, man mag es kaum glauben, dass die Ampelregierung tatsächlich plant, eine Reform der privaten Altersvorsorge hier in Deutschland voranzubringen, weil sie gemerkt haben, das Thema Riester und das Thema Rürup, das zieht nicht mehr so. Die Neuverträge, die brechen ein, also kein Mensch möchte dieses komplizierte Ungetüm Riester noch abschließen. Aus gutem Grund, also einerseits zu kompliziert, andererseits auch viel zu teuer. Und deswegen soll jetzt ein sogenanntes Altersvorsorgedepot eingeführt werden. Das bedeutet, du kannst als Anleger ein Depot bei deinem Broker, bei deiner Bank, bei deinem Robo-Advisor aufmachen und dort Aktien und ETFs und natürlich auch aktive Investmentfonds besparen. Und du bekommst nach einer günstiger Prüfung, also ähnlich wie bei Riester, entweder eine Zulage direkt in den Vertrag gezahlt oder du kannst die Beiträge für den ETF-Sparplan, MSCI World beispielsweise, kannst du dann als Sonderausgabenabzug in der Einkommensteuererklärung geltend machen. Das Ganze läuft natürlich bis zum Renteneintrittsalter. Also ich bin nicht ganz hundertprozentig sicher, ob mit 67, mit 65, mit 63, aber irgendwo so in diesem zeitlichen Slot wird die Entnahme dann auch erst möglich sein. Aber du kannst während der Ansparphase, kannst du sagen, ich wechsle aus dem MSCI World beispielsweise in den S&P 500 ETF und die Gewinne, die in der einen Position aufgelaufen sind, die kannst du steuerfrei rüber switchen. Ja, also das heißt, während der Ansparphase sind Gewinne steuerfrei. Und das sind so im Wesentlichen die Key Facts. Wichtig ist noch, hinten raus gibt es eine, kannst du nicht alles auf einmal, auf einen Schlag entnehmen. Sagen wir mal, du hast 300.000 Euro da drin. Dann kannst du höchstwahrscheinlich, es kursieren so Zahlen, 70-80%, kannst du dann verrenten lassen oder musst du verrenten lassen und maximal 20-30% kannst du auf einen Schlag entnehmen. Großes Manko dabei ist, hinten raus sind die kompletten Entnahmen, die werden dann steuerpflichtig und zwar nicht nur der Ertragsanteil, sondern komplett. Und das ist schon echt ein riesiges Manko. Und wie gesagt, dieses Interview wurde relativ breit rezipiert, auf meinem Kanal auch relativ breit kommentiert und diskutiert. Da haben sich knapp 2000 Kommentare unter diesem Video angesammelt. Also wow, Wahnsinn. Und da haben auch einige Leute gesagt, hey, trag das doch mal mit rein in Buy the Dip. Frag mal Lars, Sebastian, was sie von diesem Modell halten. Und das tue ich jetzt.
Also zuerst mal würde ich an der Stelle gerne sagen, und jetzt ohne Witz, es ist sehr wahrscheinlich, wenn wir bei unserer 3000. Buy the Dip-Folge angekommen sind, dass wir dann uns freuen, dass du weiterhin noch mit uns Folgen machst, denn nicht nur durch dieses Video, aber das war letztlich, ist irgendwo für mich auch symptomatisch für die Entwicklung deines Kanals. Das möchte ich an der Stelle auch mal sagen. Die meisten, die hier reinhören, werden deinen Kanal sowieso abonniert haben. Aber ich denke, bei der 3000. Folge wird dein Kanal deutlich größer sein, na, zumindest mal als meiner, weil du da wirklich die richtigen Leute findest und nicht umsonst gibt es keinen Finanzkanal, der so schnell gewachsen ist wie deiner. Also dafür schon mal Hut ab und danke für das Gespräch, was du da geführt hast. Das, was wir jetzt besprechen, ersetzt nicht dieses Video sich einmal anzuschauen, denn ja, wann bekommt man schon mal wirklich was auf YouTube exklusiv, ja? Schneller als alle großen Redaktionen und so weiter, das fand ich schon spannend, finde ich nach wie vor spannend und ich möchte es auch gar nicht zu sehr kleinteilig werden. Es gibt einige Dinge und man sieht es auch in den Kommentaren, deswegen schaut euch in dem Fall auch wirklich mal die Kommentare an. Es gibt einiges, was man bemängeln könnte. Was ich aber als erstes mal hinstellen möchte, da ist eine Regierung, die erste Bundesregierung überhaupt, zumindest, wenn wir es so betrachten, es gab die Steuerfreiheit schon mal, ja, aber da war es unter einem anderen Vorwand eigentlich. Man hat eigentlich eher gedacht, man müsste, rechtlich könnte man das nicht anders machen. Aber wir haben hier eine Bundesregierung, die jetzt was macht. Und es ist nicht genug, aber es ist mein erster Schritt. Und was ich glaube, was der positive Effekt daraus sein könnte, ist der erste Kommentar bei mir in der Tageszeitung, Flensburger Tageblatt. Leserkommentar war, jetzt fangen die auch noch an, mit unseren Geldern zu spekulieren. Ist natürlich überhaupt nicht der Fall, weil die nicht irgendwie, das ist ja in dem Fall kein Staatsfonds, sondern der Einzelne wird gefördert. Aber genau die Diskussion muss jetzt mal geführt werden. Und dann werden hoffentlich Experten, auch wie du, Timo, gefragt dazu, wie viel Risiko steckt denn in der Aktienanlage, wenn ich zum Beispiel 15 Jahre lang halte? Wer hat denn jemals damit Geld verloren? Und dass das, jetzt haue ich meinen Tisch hier um, und dass das breit im Konsens besprochen wird, kann auch erstmal ein Dissens sein, aber breit besprochen wird, dass die Leute sich darüber Gedanken machen, wie ist denn das wirklich mit der Aktienanlage, führt dann vielleicht durch diese Diskussion auch dazu, dass über dieses Modell hinaus die Aktienanlage attraktiver wird. Und das sage ich, habe ja überhaupt, ich kriege nicht irgendeine Provision, wenn einer eine Aktie kauft, könnte mir völlig egal sein. Aber wir brauchen diese Vorsorge, diese private Vorsorge. Und wenn mehr Menschen verstehen, dass man das mit der Aktie auch mit kleinen Beträgen machen kann, ohne Risiko, zumindest mal hatten wir in der Vergangenheit keins, wenn man lange genug gehalten hat, allein, dass diese Diskussion jetzt breiter geführt wird. Das ist für mich schon mal ein positiver Effekt, der vielleicht sogar jetzt den kurzfristigen dort überwiegt. Und letztes Wort von mir. Für die Kleinanleger und für die, die es wahrscheinlich betrifft, für die ist das auch gar kein so schlechtes Modell. Es ging nicht darum, dass die vielleicht finanziellen Freien noch finanziell freier werden. Und von daher, ich mache da jetzt einfach mal einen positiven Haken dran und Punkt.
Dann sage ich auch noch ein paar Worte dazu. Also insgesamt, ich muss sagen, ich finde es positiv. Also das ganze Konstrukt, es riecht etwas nach deutschem Amtsschimmel. Ich habe so ein bisschen als Unternehmer auch die Befürchtung, dass wir da wieder eine Menge Bürokratie einbauen, die wir nicht brauchen. Aber es ist ein richtig großer Schritt und ein Anfang. Also gerade in einem Land, Lars, du hast es gesagt, wo wir keine Aktienkultur haben, wo Geldanlage, Altersvorsorge mit Aktien immer noch irgendwas ist bei Exoten oder angeblichen Superreichen. Da ist es, sofern dieses Gesetz jetzt auch durchgeht, was ich hoffe, und dass es nicht im Sommer noch torpediert wird, das ist ein mega großer Schritt und das ist ein Schritt in die richtige Richtung. Und in meinen Augen, wenn es denn kommt, hoffe ich, dass in den nächsten Jahren, in den nächsten Legislaturperioden hier Nachbesserungen getätigt werden. Also da warte ich auch, dass die FDP, je nachdem, mal gucken, ob sie noch drin sind oder irgendjemand anderes das in die Hand nimmt und sagt, okay, jetzt im Jahr 2.100 €, ja, also sind wir mal ehrlich, in USA hast du $20.000, ab einer gewissen Altersgrenze $26.000. In Frankreich kannst du €150.000 insgesamt reinpacken. Aber muss man sagen, du darfst in Frankreich in diesem Modell, so sind sie halt die Franzosen, auch nur europäische Aktien kaufen. Aber ich meine, du brauchst hier schon höhere Hürden. Klar, du schaffst hier bei denen und Kleinanlegern jetzt schon eine Motivation und eine Möglichkeit. Aber man muss auch an die denken, wirklich, die selbstständig sind. Da läuft mal ein Jahr gut und dann kann man vielleicht Geld wegpacken. Also ich finde, da müssen deutlich höhere Hürden rein. Aber ich will es jetzt gar nicht schlecht reden, sondern ich finde, der Anfang ist richtig. Aber man muss jetzt wirklich dranbleiben, weil es gibt gar keine andere Möglichkeit, wie wir das Rentensystem in Zukunft entlasten können. Deswegen hoffe ich, dass wenn jetzt mal hier eine Art Gewöhnungseffekt in der Bevölkerung und auch bei Politikern eintritt, dass es mit den Aktien gar nicht so schlecht ist und dass es doch nicht dieses böse Casino ist, was viele sagen, dass dann nachgebessert wird und dass man vielleicht sagt, okay, ihr könnt jetzt im Jahr bis zu 20.000 € reinpacken, weil ich würde sagen, 500 bis 1.000 € in so einem Modell über 20, 30 Jahre, das kann schon eine richtige Entlastung hinten raus bringen. Jetzt mit so 200 € wird ein bisschen schwierig, aber wie gesagt, ich hoffe, dass es jetzt nur ein Anfang ist und man dann da einfach nacharbeitet.
Kurze Unterbrechung, es geht sofort weiter. An dieser Stelle möchte ich dir ein kleines Geheimnis verraten. Sowohl Sebastian Hell als auch Timo Bautzus sind echt schwierige Charaktere. Jede Podcast-Folge kämpfe ich mich wieder durch und versuche irgendwie den Anschein zu wahren, als würde mir das auch noch Spaß machen. Also unterstütz mich bitte dabei, damit ich durchhalte. Abonniere diesen Podcast. Ich danke dir. Und jetzt geht's weiter.
Mhm, genau. Also es kam ganz viel in den Kommentaren unter dem Video, dass, ja, hebt doch einfach den Sparerpauschbetrag auf 10.000 € an pro Jahr. Oder führt die Spekulationsfrist wieder ein, Aktien nach 5 Jahren, nach 7 Jahren einfach wieder steuerfrei. Finde ich, beides sind gute Vorschläge, richtige Vorschläge, ob man jetzt wirklich über 10.000 €, ob das jetzt wirklich der Betrag ist, der als Sparerpauschbetrag dann pro Jahr der es sein sollte, Fragezeichen dran. Ich finde auch eine Spekulationsfrist, die Wiedereinführung, um jetzt also diejenigen, die halt wirklich langfristig investiert sein wollen in ihren Werten und das halt für den Vermögensaufbau, für die Altersvorsorge machen, finde ich auch gut. Aber in dem Fall geht es tatsächlich darum, jetzt erstmal diejenigen Bevölkerungsgruppen an den Kapitalmarkt heranzuführen, die eben noch nicht da sind. Weil ehrlicherweise müssen wir jetzt halt jemanden, der schon ein 300.000 Euro Depot hat, müssen wir nicht erklären, warum der Kapitalmarkt eine gute Angelegenheit ist für die eigene private Vermögensbildung und natürlich auch für die Altersvorsorge. Aber jemanden, der jetzt gerade aktuell noch nicht investiert ist, der vielleicht auch gar nicht so viel Geld zur Verfügung hat, das monatlich wegzulegen. Und das werden ja diejenigen sein, die nicht so brutal hohe Jahreseinkommen haben und die dann wahrscheinlich auch noch viele Kinder haben. Für die ist das richtig gut. Weil du bekommst übrigens auch Kinderzulagen nochmal. Du bekommst nicht nur pro Person, sondern du bekommst nochmal Kinderzulagen on top. Und ehrlicherweise gibt es da keine bessere Rendite, meines Erachtens nach. Und deswegen finde ich es jetzt erstmal für den kleinen Mann, in Anführungszeichen, finde ich sehr, sehr gut. Und Sebastian, du hast von so einem Gewöhnungseffekt gesprochen. Ja, das sehe ich auch, dass in 10 Jahren, wenn die mal angefangen haben und dann da substanziell ein bisschen was drin haben und auch sich mal mit dem Thema Finanzen ein bisschen intensiver auseinandersetzen und dann merken, okay, so dröge und langweilig ist das jetzt gar nicht mehr. Und es ist auch leichter zugänglich und die Barrieren sind viel, viel niedriger. Dann können wir hier wirklich langfristig wirklich was erreichen in diesem Land, würde ich sagen.
Also ich hoffe es. Aber was du gesagt hast, Timo, da muss ich dir widersprechen, weil das halte ich ein bisschen für ein Feigenblatt, dann zu sagen, naja, wir führen mit einem Betrag von 2.100 Euro diejenigen ran, die weniger Geld haben. Die kann ich auch ranführen, wenn ich hier 20.000 Euro reinpacke. Also ich finde, da weht im Hintergrund politisch auch ein bisschen wieder mit gegen diejenigen, ich lasse dich gleich, die mehr verdienen, die sind ja sowieso immer skeptisch beäugt. Also da ist ja das Soli geblieben und das Soli ist ja auch auf Kapitalanlagen weiterhin geblieben. Also die viel verdienen, wenn du dir die Steuerstatistik anguckst, die zahlen ja auch einen Großteil der Steuern wieder mit rein. Und ich sage gar nicht, dass du da 100.000 Euro im Jahr reinpacken musst oder so. Ich meine nur 10.000, 20.000 wäre mal ein Jahresziel, dass du wirklich, da holst du die Mittelschicht ab, da bist du immer noch weit davon entfernt, dass du wirklich Leute, Millionäre abholst, die brauchen das jetzt wahrscheinlich gar nicht, aber man kann schon mal denen, die viel reinzahlen, auch eine gewisse Wertschätzung geben, finde ich, und Entlastung. Aber als FDP, und ich bin gleich fertig, Timo, in der Ampel, mir ist es bewusst, dass es höchst schwierig ist, da irgendwas durchzubringen, gerade noch mit Aktien. Musst du halt kleine Brötchen backen und irgendwo mal anfangen. Und deswegen, wie gesagt, ich finde das richtig gut, was da gemacht wurde und ich hoffe, es geht durch.
Das Ding ist nur, wenn du diese Beträge anpasst und ja, diese 2.000 Euro, die da oder 2.100 Euro, die da gerade kursieren, das ist viel zu wenig und es sollte nach oben hin angepasst werden. Aber wenn du es machst, dann werden die Hürden auch viel, viel größer für manche Leute, dann halt die komplette Zulage oder die komplette Steuersparnis zu bekommen. Und das ist, glaube ich, der Punkt, der eine große Frage ist. Ich fände es zum Beispiel gut, wenn du da halt auch wirklich deine 20.000 Euro reinzahlen kannst und die Gewinne dann letztendlich also auch steuerfrei umschichten kannst, unter der Bedingung, dass du es natürlich auch die ganze Zeit bis zum Renteneintrittsalter laufen lässt. Ja, das finde ich okay, aber das ist dann halt wieder so eine Gerechtigkeitsfrage in meinen Augen. Setzt man es wirklich auf 20.000 Euro hoch, was dann ja auch bedeuten würde, wie gesagt, also um dann die volle Zulage auch für die Kinder und so weiter zu bekommen, müsstest du dann auch diese 20.000 Euro einzahlen. Und das soll ja vermieden werden, das soll ja, ne? Es sollen ja gerade die gefördert werden, die wenig haben.
Wenn wir jetzt noch ein Modell bekämen, einmal, aber ich möchte hier auch nicht immer in Generalkritik verbrechen. Also ich habe gestern ein langes Gespräch mit jemandem geführt und was mir fehlt ist, du müsstest eigentlich einmal eine Gesamtvision erstmal aufmalen. Wie willst du in 10 Jahren, 2034, wie soll das aussehen? Denn aktuell weiß auch jeder Politiker, es reicht auf keinen Fall. Und wenn du jetzt sagst, wir machen so etwas mit sehr viel Aufwand, das hat so eine gewisse vielleicht Signalwirkung und dann nachher fällt dir aber ein, ja, eigentlich müssen wir, also dass Steuern schon nicht mehr zweckgebunden sind, ist ja sowieso der Fall. Und wenn du sagst, ja, aber eigentlich müssen wir müssen aber zwischendurch müssen wir die Mehrwertsteuer auf 24% anheben, weil reicht sonst leider nicht. Die Steuerannahmen reichen nicht. Dann hast du natürlich all die du gerade entlasten wolltest, hast du wieder voll mit im Boot. Und deswegen musst du, und das fordere ich auch bei jemandem, der jetzt sagt, ich möchte nochmal Kanzler werden, und da geht es mir nicht um die Partei, sondern um die Person in dem Fall, möchte ich von so jemandem eine Vision. Wer bezahlt im Jahr 2034? Wir wissen ziemlich genau, wie hoch das Rentenaufkommen sein wird. Wir wissen, wie hoch die Einnahmen sind. Wer bezahlt die Differenz? Und das ist, das fehlt für mich. Weil am Ende des Tages ist es dann, ich wollte es ja auch nicht schlecht machen und ich finde diesen Schritt auch richtig. Aber es fehlt uns immer noch komplett der langfristige große Plan, wie das alles gegenfinanziert werden soll. Und dafür muss ja der Staat seine Erträge, das, was er einnimmt, richtig anlegen. Das wird ja in diesem neuen Gesetz nicht, ist ja jetzt kein, hat ja mit einem norwegischen Staatsfonds, es ist erstmal eine kleine Öffnung, ein Spalt rein. Aber was es ja wirklich braucht, sind die Hunderte von Milliarden, die der Staat eigentlich in irgendeiner Art und Weise sich besorgen muss, um Pensionen, Renten und so weiter alles bezahlen zu können. Und das fehlt mir immer noch. Aber den Schritt können wir ja erstmal positiv dastehen lassen, dass einer verstanden hat, dass der Aktienmarkt kein Casino ist.
Timo, du bleibst dran. Vielleicht kriegst du ja nochmal den Chef von Florian Tonka ans Mikrofon.
Frau Olaf, ach, du hol dir doch direkt auch nachher, ich bin mir sicher, im Wahlkampf kriegst du auch Olaf Scholz. Da steht er da bei 14%, da wird er schon jede Chance nutzen, in den großen Kanälen zu erklären, warum er denn doch die richtige Wahl ist. Das, ich bin mir sicher.
Ja, mal schauen. Also Lindner halte ich auf jeden Fall zumindest jetzt für realistisch. Also
wir reden von Regierungsparteien dann nach der Wahl.
Okay, lass uns mal schnell das Thema wechseln. Eine Anmerkung noch ganz kurz dazu. Wirklich das größte Manko sehe ich, betrifft die Rentenphase. Ich hoffe, dass das noch irgendwie raus zu redigieren ist aus diesem Gesetzentwurf. Und ja, insofern, ich habe ja zwei Videos gemacht, also einmal das Tonka-Video und einmal habe ich sozusagen das nochmal zusammengefasst und da habe ich also auch gesagt, wahrscheinlich, wenn wir dieses Thema hier behandeln, dann könnte es ja sein, dass das Finanzministerium mitliest in den Kommentarspalten und dann, wenn man da sachliche Anregungen mit reingibt, dass das dann eine Chance hat, vielleicht nochmal mit aufgegriffen zu werden.
Da liest kein Mensch mit. Also die Illusion, nein, die mache ich mir
also
nicht.
Also ich glaube ich schon, wenn du ein Interview hast mit 2000 Leuten, also mit 2000 Kommentaren hast, also sicherlich werden die das screenen.
Ihr seid doch da beim Sommerfest der Stars. Der musst du schon direkt im Schwitzkasten und ihm das auf dem Tablet zeigen, was da steht. Dann vielleicht.
Im Oktober erst. Im Oktober gehen Timo und ich hin. Aber da berichten wir mal extra.
Aber okay, jetzt haben wir ziemlich viel auf dieses Thema schon verwendet, ziemlich viel Zeit. Lass uns mal rüber.
Ja, Wichtiges.
Genau. Lass uns trotzdem rüber zur allerbesten Aktie für Anfänger. Lars, du hast das Thema mitgebracht.
Ja, genau. Und wenn ihr euch richtig gut vorbereitet habt, dann können wir hier auch ordentlich Zeit reinholen, weil wir ja am Ende kein komplettes Depot vorstellen, sondern genau danach wurde ich gefragt, was ist die beste Einstiegsaktie? Und ich habe hin und her überlegt. Ich dachte, naja, bei Berkshire hast du gleich den ganzen Markt gekauft. Aber da ich glaube, wir gehen jetzt von einem Fall aus, so war ja ganz konkret, jemand, der mit der Börse wenig zu tun hat und der ist ja erstmal skeptisch, kann ich auch verstehen, weil da schwankt irgendetwas ganz doll, ist ja ganz anders als in der Lebensversicherung, wo ich weiß, okay, immerhin, nach ein paar Jahren habe ich theoretisch die Provisionen und Gebühren wieder raus, dann bin ich wieder bei Null und da warte ich nochmal 15 Jahre, dann habe ich eine Rendite. Das ist ja alles planbar. Also die Nicht-Rendite ist planbar. So, und wenn man sich so der Börse nähert, dann wollte ich etwas, was einen emotional so stabil hält, dass man sagt, da kann ja eigentlich nichts schief gehen. So, das waren meine Voraussetzungen. Deswegen habe ich nicht Berkshire genommen und auch keine Investor AB, für mich ja die bessere Beteiligungsgesellschaft, weil das vielleicht zu sehr Blackbox ist. Also habe ich gesagt, eine große Brand, die sich nicht zu doll bewegt, weil Volatilität tut immer ein bisschen weh, muss man sich dran gewöhnen, wo jeder versteht, da kann eigentlich so viel nicht schief gehen, denn die sind immer auch auf neue Trends aufgesprungen und sie haben einen sehr gemächlichen Aufwärtstrend und sie haben Dividenden und Dividenden sind ja so ein bisschen was wie der Beweis, ach guck mal, es läuft ja doch. Und ich habe mich entschieden für riesiger Trommelwirbel, Coca-Cola. Weil die Aktie, ich habe im Dividendendepot habe ich die Aktie und die ist jetzt zwischendurch mal ein bisschen schwächer gewesen. 10-12%, das ist für Coca-Cola dann schon eine große Korrektur. Warum? Weil alle gesagt haben, naja, wenn die ganze Welt diese Schlankmacherpräparate kauft, die ja tatsächlich dann dafür sorgen, dass du weniger Gelüste und man will nicht rauchen, trinken, saufen und all das will man ja gar nicht mehr, wenn man diese Produkte genommen hat. Und nun ist die Aktie einfach wieder gestiegen und in Richtung Allzeithoch. Und sie haben, glaube ich, den Preis in den letzten 18 Monaten hat Coca-Cola dreimal den Preis erhöht. Die Inflation betrug, wenn wir das kumuliert betrachten, für die 18 Monate ungefähr 9% und sie haben den Preis erhöht um 18%. So funktioniert Kapitalismus. Und das ist jetzt keine Empfehlung, die Coca-Cola-Aktie zu kaufen. Nur, egal was passiert, wahrscheinlich gibt es Coca-Cola auch noch in 5 und in 10 Jahren. Und es ist ja auch nochmal die beliebteste Aktie von Warren gewesen. Also ich mache es um, die beste Aktie für Anfänger. Keine Kaufempfehlung. Wenn man das seinem Nachbarn sagt, ja schau dir doch mal an, was soll da schiefgehen? Da habe ich jetzt gesagt, nehme ich mal Coca-Cola. Was wären denn eure wahrscheinlich unspektakulären, aber starken Namen?
Cola ist super wert, habe ich auch im Depot. Habe ich jetzt eine Stunde vor Aufnahme gerade ein bisschen nachgekauft, weil ich Dividenden erhalten habe und dachte, steckst du mal in Coca-Cola, da kann jetzt nicht viel passieren im Langfristdepot. Ich habe natürlich die gleichen Gedanken gehabt. Ich mache es mal schnell wie du, Lars, also Berkshire und so weiter. Ich habe mir aber auch in den letzten Wochen immer wieder über diese Frage Gedanken gemacht, weil ich die auch öfter gestellt bekomme. Und ich habe mich auch in die Lage von jemandem versetzt. Also du fängst an mit Aktien, du bist jetzt nicht so aktienaffin und du weißt, irgendwie ist es wichtig, aber was kaufst du? Und ich denke mir, und da hast du mit Cola ein gutes Beispiel, das hatte ich auch auf der Liste, aber mal anders gedacht, dass man etwas nimmt, was man kennt, also wo man sich wohlfühlt. Also beispielsweise Coca-Cola, da kennt man die Marken. Oder man investiert beispielsweise, wenn man viel bei Amazon bestellt zum Beispiel. Also dass man etwas nimmt, wo man das Geschäft irgendwie in seinem Alltag greifen kann, anfassen kann. Ich meine jetzt damit nicht irgendwelche Mini-Mikro-Caps oder Small-Caps, sondern die großen Konzerne, auch eine Nestlé oder Unilever. Ich bin
so gespannt.
Ja, oder Procter & Gamble. Also ich glaube, so würde ich an die Sache rangehen, dass man sagt, okay, ich nehme mir was aus meinem Alltag, einen Großkonzern und investiere natürlich nicht mein ganzes Geld rein, aber fange mal so an, die ersten Schritte an die Börse zu gehen. Und da kurze Anekdote, weil ich am Mittwoch auf der Real Estate Arena in Hannover war und da Gruß an alle, die ich da getroffen habe. Und ich habe mich mit dem Dominik unterhalten und er ist im Immobilienbereich tätig, schon länger, er hat da groß Ahnung. Und das passt jetzt nicht, dass es seine erste Aktie war, aber er hat gesagt, er ist da auch im Bereich von Entwicklung, auch von Datenzentren, also Cloud Computing und so weiter. Und er hat dann ein großes Projekt mitentwickelt und hatte dann einen Mieter, das war Nvidia. Und er hat denen nach Vertragsauslaufen die Miete deutlich erhöht und er hat zu mir gesagt, normalerweise gibt es dann Probleme oder die zahlen nicht oder gehen raus, weil die keinen Bock haben auf eine deutliche Mieterhöhung. Nvidia hat das damals anstandslos unterschrieben, weil es denen wurscht war, dass die Miete erhöht wurde. Und dann hat er gedacht, was ist denn das für eine Firma? Was machen die und warum ist denen die Mieterhöhung wurscht? Und so kam der halt rein, was Nvidia beispielsweise macht und kannte das halt in seinem beruflichen Alltag und hat gesagt, das ist ein gutes Unternehmen. Und er hat die Aktie bei $60 gekauft und er hat immer noch die Position. Also Glückwunsch an dich, Dominik. Aber das dachte ich, ist auch ein gutes Beispiel. Gerade wenn man einsteigt, vielleicht kennt man große Unternehmen aus dem beruflichen Alltag, aus dem persönlichen Alltag und kann sich so an das Thema Börse leichter herantasten. Und deswegen, ich habe jetzt keine konkrete Aktie, sondern nur mal eine Art Denkschablone, wie man sich dem Thema nähern könnte.
Genau dasselbe habe ich auch mitgebracht. Ich habe nämlich auch schon mal ein Video dazu gemacht. Da habe ich diverse Kriterien definiert, ganz kurz. Also es sollte ein Large Cap sein, es sollte ein einigermaßen leicht zu verstehendes Geschäftsmodell sein, es sollte keine Hype-Aktie sein, also alles, was irgendwie gerade medial groß gespielt wird, vielleicht potenziell erstmal Finger weg, würde in dem Falle dann also auch eine Nvidia meines Erachtens nach betreffen. Es sollte aber eine Aktie sein, und da bin ich ein bisschen konträr zu Lars, die durchaus eine gewisse Volatilität aufweist, weil ich glaube, bei der ersten Aktie geht es im Wesentlichen auch darum, sich an diese Volatilität zu gewöhnen und das zu trainieren. Also das ist ja auch irgendwie so ein kleiner Muskel, dass man das halt einfach lernt, mit Schwankungen im Portfolio umzugehen. Ja? Nee, das ist ja...
Da merkt man, wer schon Kinder hatte oder hat und wer nicht. Der eine schaut ins Lehrbuch und sagt, na, der wird sich schon dran gewöhnen. Und der andere sagt, nope, wahrscheinlich nicht. Der Einzige, der sich an was gewöhnt, sind die Eltern. Aber ja, ich schätze ja deinen... Also ich finde den Impuls... Ja, sich so ein bisschen zu desensibilisieren, den verstehe ich.
Ja, genau. Also das finde ich durchaus extrem wichtig, weil ich glaube, das ist ja letztendlich eigentlich, wenn du das jetzt halt über 30, 40 Jahre machen willst, ist ja das Wichtigste, dass du diese Phasen lernst, irgendwie auszuhalten, die Bärenmärkte, weil die Bullenmärkte, ey, die zu spielen, also da muss man jetzt wirklich...
Das ist wie ein Darwinismus. Und wenn du es nicht aushältst, dann bist du halt zu schwach für die Börse. Nein. Zack.
Survival of the... Aktien-Darwinismus.
Of the fittest. Und zur ersten Aktie, unabhängig von der Vola, sie sollte entweder die... Es sollte etwas sein, womit du dich als Anleger irgendwie, wofür du dich interessierst. Also entweder, weil du eine Expertise hast oder weil du halt wirklich ein aufrichtiges Interesse irgendwie dafür hast. Weil idealerweise ist das ja auch eine Aktie, die du langfristig hältst Und da geht es ja dann auch wirklich darum, wieder langfristig am Ball zu bleiben, die Geschäftsberichte vielleicht wahrzunehmen, mal zu schauen, die Quartalsmitteilungen und so weiter und so weiter. Ja? Also das sind meines Erachtens nach wichtige Aspekte, die da halt durchaus mit reinspielen. Und deswegen ist es, glaube ich, wirklich schwer zu sagen, ob es eine Procter & Gamble sein sollte, eine Amazon oder eine Coca-Cola.
Beate Use.
Genau.
Ja. Gut. Danke für eure Antworten. Ich hätte mir natürlich irgendwas Unsachliches gewünscht, worauf ich hätte kommentieren können. Aber die unsachlichen Kommentare kriege ich schon noch unter.
Garantiert.
Ja, vielleicht beim nächsten Thema. Großes Comeback. Wer kommt zurück, Sebastian?
Großes Comeback, genau. Ihr wisst ja, meine Lieblingsinvestmentbank Goldman Sachs hat sich positiv geäußert zu Deutschland. Und Deutschland bleibt uns als YouTubern, Podcaster natürlich nicht verborgen. Ist ja ein großes Thema, wenn man mit einem Video, ja, Podcast vielleicht weniger, aber mit einem Video einfach mal draufhaut und sagt, Deutschland, alles ist Kacke, dann sind die Klicks garantiert. Also gibt ja etliche Kanäle, die davon leben. Und immer, wenn so Haltungen auch eintreffen, dann, wahrscheinlich bin ich da ein enfant terrible, aber dann muss ich sofort irgendwie also nicht die Gegenposition einnehmen, aber dann gucke ich mir die Gegenposition immer sofort an, weil ich auch der Meinung bin, also ich sage mal so als Unternehmer, es gibt genug, was ich jetzt kritisieren kann, aber man kann es mal kritisieren, dann muss man halt mit den Gegebenheiten irgendwie leben und das Beste machen. Und dieser Abgesang auch, wenn ich so die Analystengemeinde aktuell anschaue, also Wachstumsraten Deutschland, man kann vieles, vieles kritisieren. Und Goldman Sachs listet auch in der neuen Studie die ganzen Probleme auf, also Bürokratie, Regulierung, Energiekosten, der deutsche Arbeitseifer, der mittlerweile in Frage gestellt wird, die Kosten bei allen möglichen Produkten, die Energiekosten, die Gaskosten und so weiter und so fort. Aber Goldman sagt auch, sie sehen das erstmal gar nicht so kritisch, weil sie in Deutschland auch sehen, den großen Vorteil, Deutschland ist relativ gering verschuldet. Also in diesem Jahr werden wahrscheinlich wieder unter die 60% Schuldengrenze vom BIP rutschen. Das ist im europäischen Vergleich stark. Ist aber auch gleich das Manko, dass wir in Deutschland oder der Staat eine relativ geringe Investitionsquote haben. Er gibt zwar viel Geld für konsumtive Sachen aus, die dann weg sind, aber es wird relativ wenig konsumiert von dem Geld, was ausgegeben wird. Also da wären große Chancen in Deutschland vorhanden. Und was Goldman anmerkt und was mir auch aufgefallen ist, dass Deutschland schon in der Gaskrise bewiesen hat, dass hier eine gewisse Art von Resilienz und Transformation möglich ist. Also ich will jetzt auch gar nicht die Situation irgendwie beschönigen. Und ja, die Industrie hat da auch zu Teilen aufgehört zu produzieren, aber es wurden auch gewisse Unternehmen gezwungen, einfach unprofitable Produkte rauszunehmen, die eigentlich schon länger nicht mehr funktioniert haben, aber die man halt nebenbei mitlaufen hat lassen. Also das hat aber gezeigt, wenn der Druck groß ist, wenn der Schmerz groß ist, dass hier sich schon noch was in einer relativ kurzen Zeit auch bewegen kann und dass auch politischerseits sich was bewegen kann, beispielsweise die Terminals, wie schnell Sachen gebaut werden können, wenn der Willen da ist. Und da wollte ich einfach nur mal das mitbringen, dass man eigentlich da auf Deutschland jetzt nicht so den Abgesang, so ich nenne es immer diese extrapolierte Weltuntergangsfantasie, das wird ja immer gesagt, das und das und das ist schlecht und dann wird es in den Untergrund fortgeschrieben und es wird so getan, wie wenn es keine Ausfahrten gäbe und keinen Ausweg. Ich frage mich nur, ob der Druck, der Schmerz jetzt schon so groß ist, wie damals in der Gaskrise, dass sich jetzt mal wirklich was fundamental verändert oder ob wir noch ein bisschen brauchen. Aber ich würde als Investor jetzt Deutschland nicht so einfach abschreiben und sagen, das war's mit Deutschland, da kommt nichts mehr. Also das kann auch jetzt eine große Chance werden, dass sich das Land ändert und transformiert. Und da noch ein kurzer Satz, DAX-Aktien sind jetzt da natürlich weniger betroffen. Wir hatten schon mal früher gesagt, 18% der DAX-Umsätze sind überhaupt noch in Deutschland. Also es sind jetzt keine Aktien, wo ich auf Deutschland setze. Aber beispielsweise im SDAX bin ich so bei fast 45% deutschem Umsatz. Also diese Werte wären dann interessant, was jetzt keine SDAX-Kaufempfehlung ist, sondern einfach mal ein bisschen mit der Brille von oben herunter geguckt, würde ich Deutschland eben nicht so abschreiben, sondern sagen, so eine Krise kann perspektivisch auch wieder eine Neuerfindung sein. Wir haben viele Patente, die deutsche Firmen halten. Also mir ging es einfach mal um eine positive Rede, dass es nicht so schlimm kommen muss, wie viele an die Wand malen und dass es noch vorher einige Auswege gibt. Und ich hoffe, dass politisch da auch die richtigen Weichen gestellt werden. Das wollte ich euch jetzt mal mitbringen, ob ihr es ähnlich seht.
Ja, schwierig. Also ich finde deine Grundhaltung auf jeden Fall sehr, sehr gut und löblich. Ich glaube, das ist genau das richtige Mindset, das als Chance zu begreifen. Ich glaube, dass das Problem ist, was viele wahrnehmen, dass wir irgendwie so überreguliert sind und dass insbesondere die Politik so massiv einwirken möchte und viele, also versucht alles irgendwie zu regeln, zu lenken und zu subventionieren oder beziehungsweise zu bestrafen, was ihnen, was der Politik gerade nicht so richtig passt. Und insbesondere die Wirtschaft hat damit, glaube ich, ein großes Problem, weil es de facto ja also auch um bei den Unternehmen, bei vielen zumindest, darum geht, sowieso sich zu transformieren, weil wir sind in einer sehr dynamischen, innovativen Wirtschaftsphase, glaube ich, wo Umbrüche sehr schnell vonstatten gehen, disruptive Entwicklungen sehr schnell passieren, Geschäftsmodelle in Frage gestellt werden. Und da brauchen die Unternehmen, glaube ich, mehr Freiheiten oder vielleicht auch mehr Rückhalt und mehr Unterstützung letztendlich auch vom Staat. Und das bedeutet eben nicht, dass halt zusätzlich noch hier eine Vorschrift und da eine Vorschrift und hier noch eine Richtlinie und da noch eine Richtlinie und so weiter obendrauf kommt. Und das kann ich auf jeden Fall verstehen. Gleichzeitig geht es aber auch in den Unternehmen selber darum, das richtige Mindset sozusagen zu entwickeln. Und da, ich habe vor ein paar Jahren mal ein Interview geführt mit jemandem bei der Continentale. Der war unterm Vorstand angesiedelt. Und der hat damals gesagt, ja, also wir arbeiten, das muss so 2015, 16 oder so gewesen sein, wir arbeiten ja mit Unternehmen aus dem Silicon Valley zusammen, aber die haben eine völlig andere Denke. Wir sind irgendwie Ingenieure oder haben sozusagen wir haben ein anderes Mindset. Der hat das auf den Punkt gebracht, wir denken so, perfect is better than done. Und die denken, done is better than perfect. Und das bringt irgendwie, glaube ich, das ganz gut, diesen Konflikt irgendwie so ganz gut auf den Punkt. Also bei uns muss es dann halt wirklich irgendwie perfekt sein, es muss sitzen, ist ja auch klar, wenn man Autos baut, dann kann man nicht sagen, oh ja, sorry, kleiner Fehler hier und gibt's irgendwie einen Haufen Tote. Und bei einer App ist das natürlich eine ganz andere Geschichte, die kannst du halt auf den Markt bringen, ohne dass halt vielleicht jede Funktionalität schon wirklich das Optimum ist. Und das ist halt so sozusagen, diesen Switch muss man aber in der digitalen Ära wahrscheinlich auch erstmal mitmachen, also sowohl bei den Managern, aber auch natürlich in der Belegschaft.
Ja, ich werde mich heute mal kurz fassen, weil ich bei dem Thema sonst, dazu neige ich zumindest immer, sehr weit aushole. Ich glaube auch, du kannst ja viel, wenn wir die Deutsche Bahn nehmen, sicherlich eines der am meisten und wahrscheinlich auch zu Recht kritisiertesten Unternehmen, dann kannst du natürlich sagen, da ist einiges im Argen und das ist auch eine Überregulierung. Und wenn du dir siehst, neue Vergabe, wann wo Schienen gelegt werden würden, von wem, wie die Ausschreibeverfahren sind, das ist hochkomplex. Du könntest es natürlich theoretisch, wenn du es in einem Planspiel betrachtest, würdest du die Deutsche Bahn jetzt in diesem Moment vermutlich kaufen, weil du sagst, hier gibt es so wahnsinnig viele Optimierungspotenziale. Also wenn das und das und das besser würde, dann wäre das Produkt vermutlich in 5 oder 10 Jahren ein viel besseres. Und das ist natürlich attraktiver letztlich, wenn wir über einen Standort sprechen, in einem Planspiel. In der Realität nerven uns ganz viele Sachen. Aber daher von mir heute nur der Punkt, was mich wirklich stört, sind diejenigen, die als Geschäftsmodell haben, Politik und Land schlecht zu machen. Da ist nicht eine hehre Absicht. Und ich muss mich sehr zusammenreißen, hier nicht Namen zu nennen, weil mich das widert mich einfach an. Damit das Geld zu verdienen und einfach sich hier den Schnipsel rauszusuchen, da den Schnipsel rauszusuchen, darunter zum Teil eben auch, das sind ja keine Unternehmer, die darunter applaudieren und sagen, ja, endlich hat er es der mal gegeben und dem mal gegeben. Wenn man sich die Tagung von Unternehmerverbänden anschaut, dann wird da auch kritisiert. Aber da werden immer auch Chancen besprochen. Da wird immer auch darüber gesprochen, was sich in die richtige Richtung entwickeln kann. Das sind ja sehr viele unzufriedene Menschen. Aus welchen Gründen auch immer gab es diese Unzufriedenen auch immer. Sie sind jetzt vielleicht noch unzufriedener und die finden dann diesen Kanal und können damit draufhauen. Ich finde das ein widerliches Geschäftsmodell. Und ehe ich weiterrede und dann doch Namen nenne, sage ich nur, ja, ich finde den anderen Ansatz, den optimistischeren Ansatz, finde ich alternativlos.
Ich mache mal noch eine Klammer drum, weil mir geht es gar nicht um, Timo, du hast es mal so schön geprägt, toxische Positivität. Also das ist das Gegenteil von dieser toxischen Negativität, die Lars gerade anspricht. Das ist, finde ich, auch der falsche Ansatz. Aber du hast auch einen Punkt, Timo, natürlich mit der Regulierung. Und das ist alles das, was man kritisieren kann, was man auch kritisieren muss. Und ich frage mich einfach, also ich bin optimistisch, dass der Turnaround, wenn wir jetzt Deutschland mal als Unternehmen, die alte Deutschland AG, die es ja nicht mehr gibt, nehmen würden. Also ich bin sicher, dass der gelingt, aber wie lange wir jetzt noch in diesem Art, in dieser Zwischenwelt existieren müssen, bis wirklich halt der Druck so groß ist, dass die Politik erkennt, na ja, vielleicht ist es doch nicht so clever, 100.000 Vorschriften zu machen und 100.000 Vorschriften jetzt im Bau, wo die Wohnungen beispielsweise auch herkommen sollen, zu machen, sondern vielleicht wieder mehr Markt zu erlauben. Das ist so meine Hoffnung und ich bin sicher, und jetzt nochmal die Referenz zur Gaskrise, wir sehen, wie schnell die Wirtschaft sich in Deutschland bewegen kann, wie die sich drehen kann. Da ist schon noch ein Kapitalstock da, da ist schon noch Energie da. Aber klar haben wir hier auch ein krasses Siechtum aufgrund einfach der ganzen Beschränkungen und der ganzen Bürokratie, was erfüllt werden muss. Und da ist so meine Hoffnung, wenn der Druck größer wird, und ich hoffe, dass wir bald an dem Punkt sind und dass es nicht noch größer werden muss, dass man sagt, okay, der Staat zieht sich aktiv zurück und wir lassen die Wirtschaft mal wieder mehr machen wie früher. Wir fahren die Staatsquote zurück und dann bin ich sicher, dass Deutschland auch wieder prosperieren wird, weil so schlecht ist es noch nicht, wie bei vielen getan wird. Aber ja, wir sind eher auf dem absteigenden als auf dem aufsteigenden Ast, aber wir können schon noch den Ast nochmal rumbiegen und wieder nach vorne kommen. Das wird natürlich auch Zeit in Anspruch nehmen, aber darum geht es mir einfach, da auch mal den Geist zu erweitern und ebenso diese Negativfaktoren, die gewiss zählen, nicht aneinander zu reihen und zu sagen, das führt jetzt in den Untergrund und wir werden jetzt hier auch irgendwie Entwicklungsland. Also das ist einfach der falsche Denkansatz.
Ich möchte einen Punkt noch sagen, weil wir diese Umwandlung finden nicht nur in Deutschland statt. Das heißt, wir sprechen, das ist eine globale Entwicklung. Und was wir natürlich ganz wesentlich mittragen, ist ja etwas, worum uns andere Staaten beneidet haben. Wir haben ja auch diesen riesigen Apparat, den wir Sozialstand genannt haben. Und ich finde, man muss das aber mitdenken dürfen, auch als Aktionär und als Anleger. Wir haben, wenn man die Einwohner aller deutschen Großstädte zusammennimmt, Berlin, Hamburg, Köln, Düsseldorf, München und so weiter, dann hat man in etwa die Anzahl derer, die in den USA tagtäglich mit einer Essensmarke in der Schlange stehen, weil sie sonst auf den Straßen verhungern würden. In Indien verhungern tatsächlich, und wenn wir sagen, ja, die ziehen links und rechts vorbei, in Indien verhungern immer noch fast 1 Million Menschen, weil sich keiner um sie, jedes Jahr. Und ich finde, das kannst du nicht einfach wegwischen und sagen, ja, aber eigentlich machen die es trotzdem besser. Das macht nichts besser, was aktuell bei uns ist. Aber ich finde, man muss auch mal, was man schon mal erreicht hat, kann man nicht sagen, das geben wir jetzt wieder auf. Und von daher ist das natürlich ein schwieriges Unterfangen. Ich bin auch nicht allzu optimistisch. Wahrscheinlich ist es erst ein bisschen dunkler noch, bevor es dann wieder heller wird. Aber zu sagen, ja, die anderen machen es alle besser, also dann wäre es mir lieber, wenn der Soli in die richtige Richtung liefe, damit sowas nicht passiert, dann wäre es ja in Ordnung. Also, so, aber es ist eine eigene Folge. Muss ich wohl in meinem eigenen Podcast nochmal aufgreifen, den Gedanken. Demnächst hier im Programm.
Lass uns rüber zur Hörerfrage, Sebastian. Sollte man auf mehrere Broker diversifizieren?
Richtig. Der Angelo hat uns eine spannende Frage geschickt. Und zwar, es geht um die Anlegerentschädigung bzw. Einlagensicherung. Und ich mache es mal da ganz kurz am Anfang. Wenn man ein Girokonto hat, Sparkonto oder so oder irgendwas Ähnliches, dann hat man in Deutschland die gesetzliche von 100.000 Euro. Es gibt dann noch Privatverbände, das heißt die deutschen Privatbanken oder auch die Sparkassen oder auch die Genossenschaftsbanken, die haben dann noch etwas oben drüber, haben da also noch private Einlagensicherungen und garantieren dann auch unter Umständen höhere Summen, zumindest laut AGB. Aber gesetzlicher Anspruch ist 100.000 und dann gibt es nach oben natürlich noch entsprechende Erweiterungen. Der Angelo hat allerdings gefragt und er kommt von einer interessanten Sichtweise, weil er kommt auf die 20.000 Euro Grenze. Und das ist eine Obergrenze, die gilt dann, wenn man Verluste beziehungsweise, ja, man muss eigentlich sagen, Verluste hat aus sogenannten Wertpapiergeschäften. Und dann ein konkretes Beispiel wäre also angenommen, man hat ETFs bei einer Bank oder auch Aktien bei einer Bank. Und die Bank geht pleite. Dann ist es ja eigentlich so, dass man sagt, naja, ETFs sind Sondervermögen, das heißt, die sind getrennt vom Vermögen des Emittenten. Also wenn jetzt iShares oder Vanguard oder Amundi, wenn irgendwas schieflaufen würde, was jetzt überhaupt nicht der Fall ist, wäre das eh von deren Vermögen getrennt. Und die Bank wiederum, die tritt für diese ETFs eigentlich nur als Lagerhaus auf, das heißt, da wird es gelagert. Wenn die Bank umfällt, dann nimmt man das aus dem Lagerhaus raus und schiebt es auf eine andere Bank. Klingt es einfach, kann man machen, dauert vielleicht ein paar Wochen. Das heißt, in der Zeit hat man zwar keinen Zugriff auf sein Geld, wo man auch nicht handeln kann, aber man kriegt das Geld wieder raus. Problem ist allerdings, und das ist relativ wenig beleuchtet, was passiert, wenn diese ETFs oder Aktien verloren gehen, in Anführungsstrichen? Das mag jetzt erstmal komisch klingen in einer digitalisierten Welt, aber das kann durchaus passieren, wenn man bei einem Broker ist, beispielsweise, der diese Aktien oder ETFs verleiht. Und da ist es eben wichtig, dass man vorher in die AGBs schaut. Ja, macht natürlich keiner. Das heißt, am besten dem Kundenservice schreibt, ob der Broker eine Wertpapierleihe durchführt. Das heißt, Banken, Broker optimieren ihr Geschäft mit Anlegern, indem sie teilweise ohne deren Wissen, weil man es irgendwo in den AGBs abhakt oder akzeptiert, ETFs oder Aktien verleihen an Leerverkäufer und die geben das dann wieder zurück. Wenn die aber pleite gehen und es nicht zurückgehen können und dann die Bank beispielsweise für den Schaden nicht einstehen kann und auch pleite geht, würde in Deutschland eine Einlagensicherung von maximal 90% des Schadens, maximal aber 20.000 Euro Obergrenze gelten. Das heißt, wenn hier ein großer Schaden entsteht und diese entliehenen Wertpapiere nicht mehr zurückgegeben werden können, bleibt man auf den Verlusten sitzen. So, klingt jetzt erstmal gefährlich. Wie kann man es ausschließen? Ich habe gesagt, einfach dem Kundenservice schreiben. Das habe ich schon vor Jahren immer gemacht, damit ich es ausschließen kann. Wer will, kann die AGB dazu lesen. In der Regel allerdings, und ich weiß noch früher, diejenigen, die bei Interactive sind, da gab es früher noch einen Haken, da konnte man aktiv zustimmen, dass man diese Wertpapierleihe haben will, weil Interactive Brokers damals die Anleger da auch an den Zusatzeinnahmen beteiligt hat. Ob das noch der Fall ist oder nicht, weiß ich jetzt aktuell nicht, aber Interactive war da vorbildlich und hat da gefragt, also man musste wirklich aktiv so dem Vorgang zustimmen. Es gibt aber auch ein paar günstige Broker, ich meine jetzt nicht die Neo-Broker, die sowas in ihren AGBs noch drin hatten. Deswegen, wer sich da jetzt Sorgen macht, sollte das abklären. Aber Depots jetzt zu verteilen auf viele verschiedene Institute, wenn man vor sowas Angst hat, würde ich nicht tun. Weil man kann es vorher rechtlich einfach ausschließen, indem man guckt, ob der Broker das macht. Es sind nur ganz, ganz wenige, die sowas überhaupt noch heute praktizieren. Also ich sehe da jetzt, es ist ein Risiko. Ich finde auch gut, dass der Angelo das mal wieder aufs Tableau gebracht hat. Aber es ist jetzt ein Risiko, finde ich, was jetzt nicht so vordergründig mitschwingt, sondern man kann es relativ einfach ja auch ausschließen. Und ich für meinen Teil würde es auch ausschließen. Das heißt, ich würde aktiv fragen, ob jemand hier mit meinem Wissen oder ohne mein Wissen irgendwie hintenrum Wertpapiere an Hedgefonds verleiht, weil das würde ich selber gar nicht wollen. Also auch wenn ich da am Gewinn beteiligt werde oder so, würde ich gar nicht wollen, dass da einer meine Wertpapiere irgendwie dran rumbastelt. Also das mal mitgegeben, wie gesagt, verteilen auf mehrere Konten halte ich jetzt nicht für sinnvoll, aber zumindest nachfragen, ob irgendwas da im Hintergrund passieren könnte, kann man, und dann kann man nämlich basierend auf der Antwort entscheiden, ob man da bleibt oder ob man es ausschließt oder ob man den Broker einfach wechselt.
Ja, ich habe nicht viel zu ergänzen, außer dass wir es, glaube ich, ein deutsches Bankinstitut betreffend seit 1945 keine einzige Pleite gab. Wir hatten den Lehman, ist keine deutsche Bank gewesen. Die Emittenten, die Zertifikateinhaber mussten, glaube ich, bis zu 24 Monate warten, sind aber auch entschädigt worden. Und dann hatten wir noch die Island Bank, wie hieß sie nochmal, diese isländische Bank, die über den Jordan gegangen ist, die mitten in der Finanzkrise. Ich komme hier auf den Namen.
Jordan kann sie nicht. Ich wollte was Dummes sagen. So Ice Baby Bank von Iceland.
Exakt, das war der Name dieser. Und der Vulkan, der ausgebrochen ist, heißt für mich immer noch Eifalushi. Obwohl er nicht so hieß. Aber egal, ihr wisst schon, wen ich meine. Ich hing jedenfalls am Flughafen fest. Also, ja, ich finde es richtig, sich darüber Gedanken zu machen. Aber man darf es auch nicht überbewerten. Also wie gesagt, es ist kein Emittent, abgesehen von dem eben genannten, von den Lehman, da wurde entschädigt worden. Es ist keiner pleite gegangen, es ist nie eine Bank pleite gegangen. Es wurde jeder, wenn es ein Fall war, immer entschädigt. Also für den Moment mal ein theoretisches Risiko. Und wenn man es dann so macht wie der Sebastian, sollte man auf der richtigen Seite sein. Ich möchte nicht wissen, wie viele Milliarden von Anlegergeldern nicht investiert wurden in ETFs, weil man sagt, ich traue meiner Bank nicht. Am Ende des Tages ist mir die Goldmünze unterm Kopfkissen sicherer. Bis zu 20% laut Sebastian der
Aussage. Gerade noch die Kurve gekriegt. Okay.
Aber mit dem Rest darf man durchaus anlegen. Und dabei muss man sich seiner Bank vertrauen. Jetzt hätte ich beinahe gesagt, sondern nur der deutschen Gesetzgebung. Also diejenigen, die es nicht wollen, werden es dann erst recht nicht machen. Es ist offensichtlich kein allzu großes Risiko.
Greensill ist pleite gegangen. Aber das ist, glaube ich, auch.
So hießen sie. Doch nicht Ice Baby. Wäre aber der coolere Name gewesen. Müssen wir Sebastian jetzt
sagen. Das ist aber keine isländische Bank, die Greensill. Das war.
Sondern Finanzierer aus Großbritannien.
Wer ist denn hier der Experte? Jetzt komm, weiter. Ja, okay. Dann war das eben so. Ist ja auch lange her, meine Güte. 2008, da war ich 20.
Greensill war 2021. Und da haben aber auch alle ihr Geld zurückbekommen. Also zumindest diejenigen, die
ihr habt beide recht.
Einlagen.
Ja, was hat schon, es gab noch irgendeine isländische Bank. Ich meine, es ging ja damals in Island los, da kein Schwein wusste ja, wie groß der isländische Bankensektor war oder hat es so wahrgenommen und da waren ja riesige Risiken in den Bilanzen drin. Aber ziehen wir es mal nicht ewig in die Länge.
Ja, genau. Dann gehen wir rüber zur nächsten Frage. Also ich habe ja angekündigt, das Ende der Grabenkämpfe in der Finanzcommunity. Also so eine leichte Beobachtung und die wollte ich halt einfach nur euch mal mitgeben, beziehungsweise auch eure Meinung natürlich dazu erfragen, wie ihr das seht. Also ich habe den Eindruck, dass wirklich in der Finanzcommunity so eine Weiterentwicklung stattgefunden hat, in dem Sinne, dass halt gewisse Dogmen einfach nicht mehr vorherrschen. Also vor 10 Jahren hatte ich wirklich den Eindruck, dass es ganz, ganz krass diese Glaubenskämpfe gab. Also zum Beispiel nur bei ETFs. Physisch oder synthetisch, da haben sich die Leute in den Kommentarspalten gebettelt und die Köpfe gegenseitig eingeschlagen. Oder halt auch das Thema wirklich Einzelaktieninvestment oder ETF-Investment. Ja, also eins meiner ersten Videos auf meinem Kanal war ja auch tatsächlich nochmal so ein Streitgespräch oder eine Diskussion zwischen Lars und Gerd Kommer. Und da hatte ich jetzt auch nicht den Eindruck, als wären da die Fronten total verhärtet. Das war ja eigentlich war da kein echter Dissens vorhanden. Und ich glaube, im Kryptobereich ist das auch so, dass diese Leute, die halt Bitcoin-only und ansonsten bist du ein Vollidiot, dass das auch nicht mehr so virulent ist. Und da ist halt meine Frage an euch, also so nach dem Prinzip These, Antithese, Synthese, dass halt alle merken, okay, es gibt jetzt nicht nur einen Königsweg und es gibt auch nicht nur eine Asset-Klasse, sondern man kann die Vorteile von ganz vielen unterschiedlichen Denkrichtungen und Anlagemöglichkeiten für sich nutzen und sollte das auch tun, wenn man halt weiß, was auch die potenziellen Nachteile sein können. Und da ist halt so die Frage, also glaubt ihr, dass die Finanzbildung da tatsächlich einen Schritt nach vorne gemacht hat oder die Finanzcommunity? Und hattet ihr möglicherweise auch schon irgendwelche Dogmen an euch mal beobachtet zum Thema Geld, zum Thema Geldanlage, die ihr abgeschüttelt habt im Laufe der Zeit?
Also ich würde sagen, die Finanzbildung hat auf jeden Fall deutlich zugelegt. Also wenn ich mal gucke, vor über 20 Jahren, da hattest du ein paar Profis, die sich auskannten und der Rest eigentlich gar nicht. Und diese Grabenkämpfe, die du hier thematisierst, finde ich, die werden aktuell etwas besser. Aber ich glaube, es liegt auch daran, dass du bei Edelmetallen jetzt nicht so viele hast, die investiert sind, weil die sind ja auch relativ gut gelaufen und Krypto stagniert jetzt etwas. Aber ich glaube, wenn jetzt Bitcoin auf 100.000 gehen würde, hättest du ganz viele wieder, die sagen, naja, was willst du mit dem anderen Scheiß? Oder auch Nvidia. Also ich stimme dir zu, es ist schon irgendwo besser geworden. Die Finanzbildung ist auf jeden Fall deutlich besser geworden in den letzten Jahren. Aber am Ende hast du an der Börse Emotionalität und Psychologie. Und ich glaube, wenn jemand halt voll investiert ist in Bitcoin, dann hält der eh alle anderen für Idioten. Also ich bin da, ich muss sagen, diversifiziertes Portfolio hat mir von Anfang an eingeleuchtet, weil ich immer Angst hatte, einfach auf nur eine Sache zu setzen. Also das mag vielleicht verwundern, aber ich bin ja da relativ konservativ und ich fühle mich einfach wohl, wenn ich auf mehreren verschiedenen Anlageklassen mittanzen kann, wenn ich die im Depot habe und wenn ich da mich möglichst breit streuen kann. Aber wenn du mich noch fragst wegen einem Dogma, also früher dachte ich auch, wenn du kleine Penny-Stocks kaufst und möglichst viel Transaktionen machst, dann ist das der Weg, dass du am allerschnellsten reich wirst. Ja, das ist allerdings, gibt es nur wenige, die das drauf haben. Und da muss ich sagen, da habe ich auch ein Stück gebraucht, das zu begreifen.
Ja, ich habe das mit 21 gelernt, ungefähr 22, dass der Dispo eigentlich gar kein Guthaben ist. So, und das war sicherlich so das Entscheidende. Also Geld, was man in der Tasche hat, was dir nicht gehört, ist aber eigentlich so gesehen dann auch wieder nicht dein Geld. So, das war für mich schon ganz wichtig. Das war auch, zu der Zeit habe ich auch wirklich so auch Anschreiben bekommen. Sie dürfen das nicht. Wenn Sie jetzt noch mehr ausgeben, dann kostet 18%. Ich sage, ja, aber ist ja meins. Nee, es ist ja nicht. Deswegen zahlen Sie ja das Geld plus die 18%. Also das war sie, nichts war mehr so einprägsam. Dann möchte ich kurz einschieben, die größte isländische Bank hieß Kaupthing Bank und ist 2009 abgewickelt worden. Ein paar tausend deutsche Anleger. Und worauf wollte ich da noch hinaus? Genau. Ich glaube, dass das an der Marktphase liegt. Ich glaube, dass, und ich will jetzt nicht nachtreten, ganz so schlimm, die beschäftigen mich jetzt nicht Tag und Nacht, aber ich glaube, dass diejenigen, die sagen Crash, 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 haben sich momentan, weil der Aktienmarkt trotz höherer Zinsen, das ist natürlich auch brutal, ja, die Inflation steigt, die Zinsen steigen und dann bricht der Aktienmarkt nicht ein. Da macht es natürlich überhaupt gar keinen Spaß mehr, schwarz zu sehen. Das heißt ja, der Aktienmarkt steigt einfach immer, in allen Phasen. Wir wissen, weil wir es hier besprochen haben, warum das wahrscheinlich der Fall ist, aber die haben sich dann darauf verlegt zu sagen, naja, dann... dann machen wir eher ein bisschen mehr Politik und ein bisschen mehr System und verschieben den Weltuntergang im übertriebenen Sinne. Es ist jetzt nicht jedes Argument von denen falsch. Ihr wisst, was ich meine. Verschieben wir dann einfach in die Zukunft. Deswegen gehen die derzeit nicht auf den Aktienmarkt. Und dann haben wir am Ende des Tages auch den Immobiliensektor. War auch unheimlich stark. Also bilde dir ein eigenes Immobilienportfolio und so weiter. Mach, mach, mach. Funktioniert aktuell auch nicht so, weil aufgrund der höheren Zinsen die Märkte ein bisschen schwächer sind. Was ich damit sagen will, wir haben auch weniger Emotionalität allgemein. Ich bin mir also noch nicht so sicher, ob das ein Erwachsenwerden der Community ist oder ob es nicht der aktuellen Marktphase geschuldet ist, dass man derzeit weniger Reibungspunkte verzieht. Ja, die einen ziehen sich so ein bisschen zurück, aber wart's mal ab. Das kann sich auch relativ schnell wieder ändern. Dass insgesamt, und das nehme ich wahr, Finanzbildung einen höheren Stellenwert hat, das ist definitiv so. Es ist auch viel breiter geworden. In den letzten 10 Jahren sind wahnsinnig viele Finfluencer und Finfluencerinnen dazugekommen. Und das war gut. Das hat auf jeden Fall geholfen.
Und was ist jetzt deine Warnung? Vor dem neuen Megatrend. Was hast du damit gebracht?
Ich habe das in YouTube-Manier, wenn ich sage, das ist ein Megatrend, war mir das zu schwach. Deswegen mache ich Warnung oder Vorsicht. So, das muss einfach noch davor, das ist Klickstärke. Aber du hast es jetzt ja als vorletztes Thema, jetzt wäre ja auch zu spät. Also, aber
meinst du, jetzt sind alle schon ausgestiegen?
Nein, im Gegenteil. Vorsicht deshalb, weil ich nicht genau sagen kann, wann sich das an der Börse und in Börsenkursen widerspiegelt. Der Vorteil, das werdet ihr bestätigen können, wenn man so etwas macht, ist, man kriegt viel zugeschickt, man hat ein größeres Netzwerk und führt auch Gespräche, die nicht immer da etwas mit zu tun haben, welche Aktie steigt nächste Woche. Und ich habe einige Gespräche, fragt mich jetzt nicht, wie die zusammengestommen sind, aber ich kenne den einen oder anderen zum Beispiel aus der Fast-Food-Branche. Einmal auf der Corporate-Seite, der also direkt da in der Zentrale arbeitet, in dem Fall jetzt in den USA. Und dann auch einige hier, die diese Läden haben und die machen ja auch Treffen und sprechen darüber. So, das gibt es in verschiedenen Branchen. Wir bleiben aber bei der Branche. Ich glaube, dass es wurde wahnsinnig viel an Geld investiert in einer Zeit, in der das Geld überhaupt nicht locker saß, in das Thema Cell-Based Food. Also das ist letztlich alles, was aus dem Labor kommt. Das kann Fisch sein, das kann Fleisch sein. Das alles wird also ja in einem Labor, das hört sich immer an wie Gentechnologie. Es hat aber mit Gentechnologie gar nichts zu tun, weil gentechnisch verändert sind ja grundsätzlich mal Dinge, die auf natürlichem Wege sich entwickeln, ja, Zellteilung und so weiter. Und man greift dann in diesen Prozess ein. Das hat damit nichts zu tun, sondern das ist das, was wahrscheinlich jeder mal gehört hat. Der große Google-Burger, der erste hat, glaube ich, 1,8 Millionen oder so gekostet. Da sind natürlich dann ein paar Kosten mit reingeflossen und hat wahrscheinlich auch nicht geschmeckt. Man hätte sich vor 20 Jahren auch nicht vorstellen können, dass diese Patties immerhin bei McDonald's mal einen Anteil haben von 5 oder 6%. Also der bekannteste da läuft an der Börse nun überhaupt nicht gut. Wie heißt der nochmal?
Beyond Meat?
Beyond Meat, oder? Beyond Meat, genau. Das ist ja nicht Cell-Based, sondern das ist Plant-Based, pflanzenbasiert. Und all das ist jetzt nicht zu verpacken in wenige Worte. Ich glaube, dass dieser Trend, der mal begonnen hat, als wir berichten aus der Forschung, mich hat gewundert, dass hier so viele Gelder reinfließen. Auch aus der Wüste, aber auch von anderen Fonds. Und das passiert meist kurz bevor, und kurz bevor kann in dem Fall natürlich auch 1, 2, 3 Jahre sein, bevor so etwas dann auch mit ersten IPOs an der Börse stattfindet. Und das wiederum macht nur dann einen Sinn, wenn diese Dinge hinsichtlich der Verkaufspreise zu Alternativen werden. Und weil ich glaube, dass mit der Entwicklung der Energiekosten und, die herkömmliche Masttierhaltung eher teurer wird. Und wenn du ein Produkt hast, was ähnlich schmeckt, Und jetzt mal ehrlich, was auf dem Grill liegt oder zwischen den Burgern, das ist weit weg von einem Wagyu-Genuss oder sowas. Das, ich glaube nicht an die Mehr, die Leute werden das nie essen. Selbst wenn sie den Willen zum Grillen haben. Ja, ich weiß, ich kenne schon den Widerspruch, aber das steht fest. Das wird passieren. Die Leute werden das essen und ich glaube auch, wir werden in den nächsten 3 Jahren IPOs sehen. Und ich wusste schon, wer mir widersprechen würde. Ihr könnt es nicht sehen, die ihr den Podcast hört. Und das muss auch so sein. Ansonsten wäre es ja jetzt schon ein Trend. Ich glaube, das wird ein großer Trend. Und ich werde demnächst auch darüber sprechen, wie man meines Erachtens davon profitieren kann. Weil ich spreche hier nicht von einer Meinung. Es gibt keinen einzigen Bereich. Chips muss man rausrechnen, weil Chips kein Venture Capital mehr ist. Sondern das sind ja, wie wir von Jensen Huang gelernt haben, wer einen Nvidia-Chip kauft, wird das 5-fache damit verdienen. Das ist für mich kein VC-Capital. Es gibt keinen Bereich, in den so viel VC-Capital in Europa geflossen ist, wie in Cell-Based Food. Die haben so viele verschiedene Finanzierungsrunden gemacht und das ließ mich hellhörig werden. Insofern, jetzt lasse ich mal die weniger pflanzenbasierten Esser zu Wort kommen.
Nee, gar nicht, geht gar nicht in Richtung pflanzenbasiert. Also ich im Kern sind wir schon einer Meinung. Aber dieses In-vitro-Fleisch und dieses gezüchtete Fleisch kann ich mir nicht vorstellen, dass das ein Trend wird. Das kann ich, da glaube ich nicht dran, dass das wird eine Nische bleiben. Das werden vielleicht ein paar Leute konsumieren. Ich denke eher, der Trend der Zukunft geht in Richtung vegetarische oder auch vegane Ernährung. Also weil da kannst du auch mit einem anderen Wirkungsgrad einfach was machen. Und ich glaube, dass das ein Trend ist, der gekommen ist, der noch ein Stück braucht. Fleisch halte ich in dem Zusammenhang, das wird dann eher teuer werden. Also traditionell hergestelltes Fleisch, würde man mal sagen. Das kostet dann halt seinen Preis. Und der Rest wird dann einfach vegetarisch oder vegan sein. Also das ist so meine, wenn du Indien anguckst, du kannst ja mit vegetarischer oder veganer Ernährung total geile Gerichte machen, kannst du jeden Tag anders essen. Also man muss die Leute nur ans Thema anders ranführen. Aber ich denke, der Trend der Zukunft ist vielmehr, dass in Richtung vegetarische, vegane Ernährung geht, mit Fleisch, aber das traditionell. Also an dieses Zellfleisch kann ich jetzt nicht wirklich dran glauben, aber ich gebe noch was mit. Es gibt sogar einen ETF in die Richtung von FunEgg und der heißt Sustainable Future of Food UCITS ETF. Ist allerdings aus Anlegersicht ein Rohrkrepierer, hat 6 Millionen Euro aufgesammelt, ist relativ breit aufgestellt. Das heißt, die Top 10 Aktien haben 45% Anteil. Das geht, hat mit 0,45% Kosten auch eine überschaubare Gebühr. Klar, für einen Trend-ETF relativ teuer, aber wird jetzt im Anlegerbewusstsein momentan noch gar nicht großartig wahrgenommen. Auch in den USA ist jetzt das Pendant dazu jetzt nicht riesengroß. Also das ist, wie Lars, wie du sagst, schon noch ein bisschen Venture Capital, Private Equity. Und ich glaube, dass da schon Geld zu verdienen sein wird in Zukunft. Aber dieses ganze Laborfleisch, da bin ich bin für neue Trends offen, aber das kann ich mir nicht vorstellen, dass Leute das flächendeckend essen werden. Dann eher
vegetarisch. Wobei selbst 1,5% Marktanteil natürlich gemessen an dem heutigen, was da drin ist, wäre dann schon ein Multimilliardenmarkt. Aber also die Realität muss sicherlich dann die Antwort liefern. Ich glaube, wenn du geschmacklich keinen Unterschied mehr merkst, dann
Laborfleisch, glaube ich, ist im Gehirn
so schnell, kannst du nicht umhaken. Laborfleisch nennst. Ja? Hallo,
Laborfleisch ist eigentlich.
Stell dir mal vor, du nimmst die Perspektive ein von dem außerirdischen Drogen. Ja, du nimmst, also, was ist der lieber? Irgendwas, was in einem sauberen Labor, aber das schmeckt so, oder irgendwas? Und jetzt stell dir deine eigene Doku, die du mal über Masttierhaltung gesehen hast. Was schmeckt dir wohl besser?
Aber der Außerirdische.
Ja, nur weil du dir die Bilder dazu nicht machst.
Also, der Außerirdische fliegt aber auch in der Blechdose durchs All. Also, natürlich ist der was aus dem Labor.
Der fliegt in einer Sphäre. Du hast gar keine Ahnung von multidimensionalen Außerirdischen.
In derselben Sphäre wie du fliegt der.
Ja, manchmal.
Gibt es denn schon Firmen, die über diesen VC-Status hinaus sind, in diesem Zellfleischbereich?
Nein. Deswegen muss man auch sich den ETF, ich werde selber gleich mal schauen, aber es können im Prinzip, würde mich jetzt sehr, gut, Sustainable muss ja nicht Cell-Based sein, wird dann sehr, sehr sicherlich pflanzenbasiert irgendwas Milch, sein. Und wenn dann
Eiweiß, halt, also da hast du alles drin, Milchersatzprodukte, ja. Eiweißersatzprodukte,
Eiweiß wird Aromen. Eiweiß ein Riesenthema. Alles. Eiweiß nicht aus Eiern zu nehmen, ist ein unfassbar großer Markt. Wenn man sich, das sind Millionen von Eiern, die täglich gebraucht werden, allein für das Eiweiß. Allein hier diese Ersatzstoffe. Aber man muss sagen, und das ist eben auch ganz wichtig, damit jetzt keiner zugreift, alles, was an der Börse bisher dazu handeln, nahezu alles. Also die deutschen IPOs, ich möchte die jetzt nicht runterlesen, aber auch wir haben ja eben schon drüber gesprochen, läuft grottenschlecht. Die verdienen überhaupt kein Geld. Die meine ich alle nicht. Die würde ich auch nicht kaufen. Ich bin auch nirgendwo dort investiert. Weder in Vegans noch in den Patty-Herstellern. Läuft total grottig. Also das ist es nicht. Und verdienen okay. kein Geld. Die haben vor allem mit McDonald's einen riesen Vertrag. Und die haben immer noch, glaube ich, eine negative Profitmarge von über 80%. Also das ist eine Katastrophe. Die verdienen echt kein Geld. Und du hast schon McDonald's als Auftraggeber. Das sieht nicht gut aus.
Auf jeden Fall ein interessantes Thema. Sollten wir auf jeden Fall weiter auf der Agenda behalten. Ist noch nicht ganz so groß wie das Thema KI. Aber wer weiß, vielleicht kommt das ja noch. Sebastian, apropos KI. Du hast eine KI-Aktie. Ausfindig gemacht, die möglicherweise unterbewertet ist. Aber die Frage ist ja erstmal, ist es tatsächlich eine KI-Aktie?
Ja, ist es schon. Ich mache es mal jetzt zum Ende schneller, damit wir nicht so überziehen. Aber Softbank habe ich mich mal intensiver beschäftigt. Finde ich höchst spannend, denn Softbank war ein Anlegerliebling während der Corona-Zeit, ist dann jäh abgestürzt und hat jetzt gerade so wieder so ein leichtes Comeback, dadurch, dass sie ja auch ARM, also den Chip-Hersteller in Großbritannien an die Börse gebracht haben, dass sie dort auch entsprechende Beteiligungen halten, also immer noch 90% des Kapitals, was aktuell um die 110 Milliarden Euro wert ist, also allein dieser Anteil. Softbank an sich bringt aber gerade gut mal um die 80 Milliarden auf die Waage an der Börse. Und wenn man dann noch denkt, dass Softbank noch Beteiligungen hat, beispielsweise an Alibaba, an T-Mobile USA, an der Deutschen Telekom, hat das gesamte Portfolio irgendwo 155, 160 Milliarden Euro an Wert. Und für 80 Milliarden kann man dieses Portfolio an der Börse einkaufen. Und jetzt ist ja ARM im KI-Bereich tätig, dann Softbank investiert wieder verstärkt in Richtung KI momentan mit verschiedenen Beteiligungen und auch Übernahmen, was man gerade ausbaut. Kann man jetzt natürlich auch skeptisch sehen, weil der Track Record von Softbank war auch jetzt beispielsweise mit verschiedenen Unternehmen nicht so gut. Aber worum es mir aktuell geht, ist, dass man wirklich für unter 50 Cent eigentlich einen Wert im Portfolio dort kaufen kann, also mit einem heftigen Discount. Und das auch vor dem Hintergrund, dass wenn ihr euch die Aktie mal anguckt, steht kurz vor einem Ausbruch auf einer, ich habe es noch aufgeschrieben, 3-Jahres-Hoch. Und wenn dieser erfolgt, dann werde ich mal taktisch bei Softbank, ich bin nicht investiert, mal eine Position aufbauen, weil man darf hier auch keine Augenwischerei machen. Das heißt, wenn der Börsenwert bei 80 Milliarden ist, der Portfolio bei 160, wird sich die Aktie jetzt nicht einfach verdoppeln. Also Softbank kann auch die ARM-Beteiligung jetzt nicht auf den Markt werfen, weil dann würde die Aktie kollabieren. Aber so eine eklatante Unterbewertung, die finde ich schon heftig. Und das unabhängig von meinem Research, gestern kam es auf Bloomberg, hat sich der Hedgefonds Elliott auch beteiligt. Und die sehen das genauso und wollen Softbank jetzt zwingen, dass sie Aktienrückkäufe tätigen, damit einfach diese eklatante Unterbewertung zu Teilen weggeht. Also ich kann mir vorstellen, dass hier irgendwas 20%, 30%, 40% realistisch ist. Wie gesagt, keine 100%, dass sich die Aktie verdoppeln wird. Aber dass diese Differenz aktuell zum sogenannten Net Asset Value zu groß ist, da stehe ich dahinter und kaufe jetzt auch bei einem Ausbruch da mal eine Position rein und halte die auch mal, ich sage mal, mein Horizont ist so 6 Monate, 9 Monate. Das muss dann relativ schnell funktionieren und dann würde ich auch wieder rausgehen. Aber aktuell in Anbetracht des ganzen KI-Hypes und der Fantasie, was Softbank hier und Masayoshi Son ist ja auch kein Dummkopf, was er noch aufbauen kann, finde ich das zumindest kurzfristig, in Anführungsstrichen, auf ein paar Monate relativ interessant.
Wie hoch ist der Abschlag auf den Net Asset Value?
Also wenn du die Aktie, der Market Cap ist 80 Milliarden und das Portfolio 160. Also 160. Je nachdem, wie du rechnest, muss sich die Aktie verdoppeln, dass sie zum Portfoliowert aufschließt. Aber du hast ja nie eine Net Asset Value, also Portfoliowert zu Marktkapitalisierung hast du ja nie bei einer Beteiligungsfirma. Du hast ja immer einen Paketabschlag aufgrund der ganzen Beteiligungen. Aber so ein heftiger Abschlag, gerade bei Softbank, finde ich schon heftig.
Also sagen wir mal, da er ja auch Firmen finanziert oder die eher also Firmen im Portfolio haben, die tatsächlich, also die oft schon an der Börse sind oder zumindest in dem Stadium sind, dass sie halt dahin gehen können und das jetzt halt nicht eine Beteiligungsfirma ist wie, was fällt mir denn ein, wie die Porsche Holding. Da ist ja, da gibt es ja auch einen relativ großen Abschlag auf die Beteiligung. Ich glaube 35%, aber 25% wären theoretisch gerechtfertigt. Aber in dem Falle handelt es sich ja eher um Firmen, die vielleicht noch in einem anderen Stadium sind, also in einer anderen Lebensphase. Also insofern ist es vielleicht gerechtfertigter, dass der Abschlag auch ein bisschen größer ist.
Ja, aber also du hast ja ARM als Chip-Designer ist ja gelistet seit letztem Jahr. Und die sind ja, ja an der Börse 120 Milliarden in liquiden Aktien wert. Also allein da hast du 110 Milliarden schon an Liquidität in Aktien. Dann hast du die Deutsche Telekom, die ist gelistet. Dann hast du Alibaba, die sind gelistet. Dann hast du T-Mobile USA. Also sie sind nicht so illiquid wie früher mit irgendeinem komischen Start-up-Portfolio. Also du hast einen Punkt, nimm mal das illiquide Zeug weg, dann hast du immer noch einen Portfoliowert von 130 Milliarden verglichen mit 80 Milliarden Börsenwert. Also da muss Luft nach oben drin sein.
Und Elliott, das ist der Singer, ne?
Paul Singer, das ist der aktivistische Investor. Die waren ja auch bei BHP, Lars, wenn ich mich erinnere, glaube ich, waren sie mit drin, haben Druck gemacht. Bei Texas Instruments sind sie gerade drin und machen richtig Druck. Also die, wenn die reinkommen, dann wollen die auch, dass da was geliefert wird. Das ist also für einen Aktionär kann das nur für Vorteil sein.
Ja, bei Softbank kann ich nur den Gegenstandpunkt annehmen. Das Management ist für mich extrem prozyklisch. WeWork war ja nicht irgendein nicht so gutes Investment, sondern desaströs. Ich glaube fast, was war das, eine Bewertung zwischendurch? 40 Milliarden oder sowas.
40, 50, ja.
Ja, und ich meine, wir können auch nehmen, eine sehr erfolgreiche Beteiligungsgesellschaft wie Exor hatten auch einen Abschlag von fast 40% auf Net Asset Value und die haben zumindest nochmal geliefert in der Vergangenheit. Aber ich schlage dir vor, wir müssten uns die Arbeit aufteilen, weil es sehr viel Arbeit ist. Ich bin nämlich genau diese, habe angefangen. Es gibt wahnsinnig viele börsennotierte Beteiligungsgesellschaften, wenn man auch noch in den Mid- und Small-Cap-Bereich reingeht. Und ich habe mir schon sehr viele angesehen. Das ist ja gar nicht so einfach, weil du natürlich dann auch in die Beteiligung reinkommst. Allein in Schweden, ja, wo ich ja nun eine große habe, habe ich 14 oder 15 börsennotierte Beteiligungsgesellschaften gefunden. Und erstmal muss man sagen, praktisch jede Beteiligungsgesellschaft mit ganz wenigen Ausnahmen notiert mit einem Abschlag auf den Net Asset Value. Das ist also eine Normalität. Und von daher sind mir aber selbst, also mir fielen viele Beteiligungsgesellschaften ein, an denen ich mich eher beteiligen würde als bei Softbank. Aber das ist ja, soll ja nun auch nur ein Standpunkt sein. Wir können uns ja gerne mal die gemeinsamen, das müssen wir uns für den Sommer vornehmen, weil das kann echt ein bisschen dauern. Aber lass uns das ruhig machen und dann machen wir hier einen exklusiven Buy the Dip Report, wobei das ist so arschviel Arbeit, müssen wir dann doch eigentlich für 1.999 Euro Report verkaufen. Irgendwas muss, die Arbeit können wir uns echt nicht umsonst machen. Da sitzen wir schon vor jedem YouTube-Video und haben fast, ja, locker mal eine Viertelstunde Vorbereitung oder so. In Timos Fall ist es seriöse Vorbereitung. Also von daher, ja, lass uns da mal drauf schauen. Das ist ein super spannendes Feld und wahrscheinlich findet man auch die eine oder andere Perle. Softbank ist jetzt keine für mich.
Und damit hat unser Buy the Dip Shop ein weiteres Produkt. neben der Kaffeetasse von Sebastian. Und was war das noch? Deine Münzsammlung, die du für 3.000 Euro freibieten möchtest?
Einer hat geschrieben, man kann tatsächlich Silbermünzen auf eBay kaufen. Das war kein Witz. Da stehen hunderte von Angeboten. Meins aber noch nicht.
Nee, das soll ja auch nicht auf eBay landen, sondern in unserem Shop. Genau.
Ach ja, Shop, richtig.
Ja. Und ja, damit würde ich sagen, kommen wir in dieser Episode zum Ende. Vielen Dank euch beiden und bis nächste Woche. Macht's gut. Tschüss.
Ciao, ciao.
Bis dann.